Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für... Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und heute habe ich mir wieder einen Gast aus dem Internet eingeladen, und zwar einen Foodblogger, den Uwe. Hi!
Hi Christian, grüß dich.
Wo kommst du her?
Ich komme aus Nürnberg, also da wohne ich gerade, bin eigentlich auch ein waschechter Franke, also komme tatsächlich auch aus dem Nürnberger Umfeld. Ja, hört man auch vielleicht, ne?
Ganz leicht. Und wo kommst du her aus dem Internet? Was ist dein Blog?
Mein Blog ist High Fidelity, zu finden unter highfidelity.com. Und da treibe ich mich jetzt mittlerweile seit 2009 rum, habe also 2014 mein 5-jähriges Bestehen dann gefeiert und versuche da eben meiner Leidenschaft einmal im Bereich Fotografie und dann natürlich auch im Bereich Kochen, Essen etc. Da ja wirklich nachzuhalten und die Leidenschaft auszuleben.
Ja, das sieht man auf jeden Fall in allem, in dem, wie du fotografierst, was du kochst und auch wie du darüber schreibst. Also ich bin da immer wieder baff. Was bei dir da täglich fast, oder?
Ja, nee, täglich wäre übertrieben. Ich schaff's momentan gerade so, dass man so alle 2 Tage was Neues liest. Das ist, ich weiß, das ist auch schon ein gewisses Volumen.
Ja.
Aber ich lege mir da keine Zwänge auf. Also wenn es einfach mal nicht reinpasst, weil Job und Familie habe ich auch noch, dann mache ich mir keinen Druck. Dann kommt halt mal 3 Tage nichts oder mal 4 Tage. Das ist schon okay.
Ja. Und dein 5-jähriges hast du auch gefeiert mit, war das das Cookbook of Colors? War das in dem Jahr?
Nee, Cookbook of Colors war 2012. Das 5-jährige habe ich ja so ein bisschen Revue passieren lassen. Da ging es eigentlich hauptsächlich darum, mal wirklich zu zeigen, mit was hat man denn begonnen 2009. Und das ist ja das Lustige, wenn man sich die alten Sachen anschaut und dann guckt, welche Entwicklung man so über die Jahre genommen hat. Da kann man schon mal mit einem lachenden Auge einfach zurückblicken und ein bisschen schmunzeln und mal alte Rezepte gegen neue oder Neuinterpretationen halten. Also ich habe es eigentlich eher so ein bisschen auf die humorige Revue passieren lassen mit ein paar Outtakes und auch mal misslungenen Bildern und so weiter. Das hat Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich. Also ich sehe das auch bei mir. Ich habe 2006 mit dem Bloggen angefangen, aber da war noch gar nicht so Kochen drin. Und im Grunde war der Blog auch so ein bisschen die Findung, dahin zu kommen. Und wenn man dann halt in die Vergangenheit guckt, das tut man. Da ist wirklich manchmal sehr witzig, was man da auch geschrieben hat. So.
Aber das gehört dazu, weißt du. Ich glaube, man muss schon irgendwie zu den Sachen stehen, die man so verbrochen hat, sage ich jetzt mal. Und ich fände es viel schlimmer, wenn über die Jahre einfach keine Entwicklung zu sehen wäre, wenn irgendwie Stillstand da wäre. Also es fände ich viel, viel schlimmer, als wenn am Anfang da ein paar Bilder und Rezepte da sind, wo ich mir heute denke, oh mein Gott, da hast du damals ein Fertigpesto genommen, da irgendwie ein Parmesan-Chip draufgehauen, dann eine Schupfnudel dazu und noch ein paar Paprikastücke und das irgendwie als mediterrane Schupfnudelpfanne verkauft. Also ist schon schön, dass man einfach sieht, dass man sich auch verbessert und dass man nicht stehen bleibt. Also es ist viel besser.
Das finde ich auch immer, das ist eigentlich das Wichtigste. Ich sag, diese Weiterentwicklung, das kann ja manchmal schon nach Monaten sich völlig überschlagen haben. Man hat komplett, man geht einen anderen Weg und es ist echt schön, wenn man dann nach hinten schaut und die Spuren im Sand sozusagen sieht, wo es einfach hingegangen ist. Also ich finde das auch immens wichtig. Und es ist dann auch wichtig, glaube ich, dass man mal drüber schmunzelt, was dann passiert, was passiert ist.
Ja, oder ich finde, daraus kann man auch wieder kreatives Kapital schlagen. Also ich denke seit einiger Zeit wirklich drüber nach, vielleicht mal die Blogger-Kollegen auch aufzurufen und zu sagen, hey, es wäre vielleicht mal Zeit für ein Revival oder ein Review oder eine 2.0-Auflage von eurem ersten Rezept oder eines eurer ersten Rezepte. Und schaut mal und hängt die beiden Fotos dann nebeneinander, was ihr damals gemacht habt, was ihr heute anders machen würdet. Ich glaube, dass es für viele Leser auch einfach spannend ist, so eine Metamorphose in irgendeiner Form mitzuerleben und die Wandlung zu sehen. Und ich glaube, dass man als Blogger da auch einen ganz großen Spaß hätte, diese Reise einfach dann mal zu gehen. Also vielleicht kommt sowas ja mal in der Zukunft als kleines Eventchen.
Du hast es aber doch schon mal gemacht, oder? Für eins deiner Rezepte hast du, meine ich?
Es waren mehrere. Also im Zuge von dem 5-Jährigen habe ich, ich glaube, es waren 3 oder 4, muss ich jetzt nachschauen, habe ich 3 oder 4 von den alten Rezepten wirklich neu aufgelegt und nochmal neu interpretiert, weil speziell bei diesen Rezepten halt einfach handwerklich damals 2009 irgendwelche Dinge dabei waren, wo ich mir jetzt denke, oh mein Gott, das hast du ernsthaft geschrieben und der Öffentlichkeit unter die Nase gehalten. Aber ja, ich muss man drüber lachen. Also ist ja auch schön. schöner Inhalt.
Ja. Also ich habe, glaube ich, auch schon mal irgendwo geschrieben, dass man den Avocado-Kern in der Guacamole lassen soll, weil das dann das Bräunen und das Oxidieren verhindert. Da hört man ja jetzt auch immer wieder, das ist völliger Bullshit. Man hat es mal geschrieben, man war mal davon überzeugt, ne?
Ja, solange man sowas schreibt, ist okay, das habe ich bestimmt auch auf meinem Blog stehen irgendwo, bin ich mir ganz sicher. Aber solange man nicht schreibt, dass Fleisch Poren hat oder so, ist ja alles gut.
Ja, okay. du redest von Handwerk. Wie bist du zum Kochen gekommen überhaupt?
Also erstmal, ich bin weder gelernter Koch noch irgendwie gelernter Fotograf. Das ist alles ja autodidaktisch entstanden. Und zum Kochen gekommen, so richtig bin ich eigentlich nach dem Studium. Das war so 2003, 2004. Da habe ich mich in jugendlichem Leichtsinn gleich mal selbstständig gemacht und war mit drei Studienkollegen in Karlsruhe in der WG. Mhm. Und die Jungs damals, klar, wenn man so Anfang 20 ist, man arbeitet, man geht feiern und gegessen wird halt dazwischen dann auch irgendwann mal. Das heißt, in unserer WG war eine Herdplatte, die hat irgendwie schwach Hitze gebracht. Also man konnte nicht wirklich gut kochen. Keiner hat es irgendwie getan. Die Jungs haben sich von Fertigzeug ernährt und dadurch, dass das bei mir so war, dass ich eigentlich von meinem Elternhaus gewohnt war, dass auf gutes Essen geachtet wird, ja, dass gutes Essen einfach wichtig ist und dass man sich auch Zeit nehmen muss für Essen und frisch essen muss, habe ich mir irgendwann gesagt, es geht nicht mehr so. Ich kann nicht jeden Abend eine Fertigpizza essen. Ich werde dick und fett und das kann nicht gut sein. Und dann habe ich angefangen, für die Jungs zu kochen. Mhm. Und aus der Motivation heraus hat sich das dann eigentlich immer weiterentwickelt, weil man interessiert sich dann natürlich auch für das, was man tut. Also das ist bei mir immer so ein Punkt, wenn ich etwas gern tue, dann kann ich mich da relativ schnell unglaublich drin verlieren und vertiefen. Und dann will ich immer mehr wissen und immer besser werden. Also da kommt so ein leichter Perfektionist raus. Und habe dann ab da angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und dadurch, dass ich in Karlsruhe gearbeitet, aber in Feuchtwangen bei Nürnberg gewohnt habe, da bin ich wochenends immer nach Hause gefahren, zu meiner Freundin, zu meinen Freunden. Und damals lief Freitagabend, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, immer die ersten paar Male von Kerner kocht. Da war das noch keine Institution, dass er wirklich freitags immer eine Kochsendung gemacht hat, sondern die gab es alle paar Wochen einmal. Mhm. Und da bin ich oft Freitagabend nach der langen Autofahrt dran hängen geblieben und fand es spannend, einfach Köchen auf die Finger zu schauen und durch das Zuschauen Dinge zu lernen. Ja. Genau.
Und wie hast du das dann gemacht auf dieser schlechten Herdplatte? Hast du dann improvisiert oder hast du dann neues Equipment angeschafft?
Nee, ich habe improvisiert. Also es gab dann es hat lang gedauert, bis Dinge fertig waren. Im Nachhinein weiß man, Hitze ist ja sowieso nicht immer gut. Also mit reduzierterer Hitze zu kochen ist sowieso besser. Das hat schon immer geklappt. Es hat halt ewig gedauert, bis zum Beispiel Wasser gekocht hat. Also da musste man eigentlich eine Stunde vorher das Wasser aufsetzen. Es ging alles irgendwie. Man konnte gute Sachen machen. Also wir sind immer satt geworden, hat auch gepasst. Aber man lernt damit umzugehen. Ja. Ja, und aus der Motivation heraus, Kerner kocht und mich mit den Köchen beschäftigt, habe ich dann im Web irgendwann, das war so 2006, die ersten Foodblogs entdeckt. Damals war ja noch ganz groß Delicious Days, die damals schon, Niki aus München, die damals schon unglaublich gute Food-Stories geschrieben hat, unglaublich gute Fotos gemacht hat. Und das hat mich fasziniert. Und da ich von meiner Ausbildung her ja Informatiker bin und eine große Affinität im Bereich Web habe, hat mich diese Kombi aus Food, Fotografie und eine Webseite aufbauen, seit jeher fasziniert. Die Blogs kamen gerade ums Eck. Mit WordPress gab es Blogging-Systeme, die es unglaublich leicht gemacht haben. Das wollte ich alles ausprobieren. Mhm. Ich wusste aber ganz lang nicht, über was ich schreiben soll. Ja. Und irgendwann hat es dann Klick gemacht und dann habe ich mir gedacht, hey, Food ist eigentlich so ein Bereich, Kochen, Essen, das interessiert dich. Da hast du eine Leidenschaft dafür. Da kannst du viele Interessenspunkte kombinieren und damit fängst du jetzt einfach mal an.
Es ist echt witzig, weil was du erzählst, würde sehr ähnlich auch auf mich passen. Also ich bin auch ich bin Webdesigner, das heißt, diese IT-Affinität war da. Dadurch kam ich ans Bloggen an sich. Ich fotografiere gerne und Kochen war auch durch die Erziehung schon früher in der Familie sehr wichtig. Und das ist echt witzig. Also ich höre, wenn ich dir zuhöre, höre ich mich fast selber reden.
Du, ich glaube aber, dass das, glaube ich, bei ganz vielen Bloggern so ist, dass eigentlich von zu Hause in irgendeiner Form schon viel Bewusstsein für gutes Essen in irgendeiner Form mitgegeben wurden. Also das höre ich von ganz vielen Leuten, mit denen ich mich unterhalte, die auch bloggen, Blogs betreiben, dass da auf die Ernährung in der Kindheit von den Eltern her schon sehr geachtet wurde. Also meine Mutter war das bei uns in der Familie ganz konkret, die auch als Hauswirtschaftslehrerin an der Schule tätig war und die immer wieder versucht hat, so subtil ihre Kinder ja quasi daheim zu erziehen, auch wenn das vielleicht mitunter manchmal frustrierend war, weil als Jugendlicher hat man ja nicht wirklich Interesse an irgendwelcher ernährungswissenschaftlicher Theorie. Aber irgendwo ist was hängen geblieben. Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Das merke ich immer wieder. Ja,
ja. Ja, es ist vor allen Dingen, es geht vielleicht nicht darum, dass die Zeit, dass man beigebracht bekommt, sich Zeit dafür zu nehmen. Egal, denke ich mal, was man dann genau ist, in welche Richtung das auch geht oder wie sehr man vielleicht auch davon genervt ist, aber wichtig ist, dass man einfach Zeit in seinen Tag dafür einplant, wie du schon sagst.
Ja, bewusst essen, weißt, nicht nebenbei, nicht schnell am Computer, nicht im Laufen beim Fernsehen oder so, sondern sich bewusst Zeit nehmen für das Essen, einmal fürs Kochen, gern auch fürs drüber nachdenken, was man sich jetzt einfach auf den Teller legt. Aber dann ganz bestimmt natürlich auch für den Genussmoment als solches. Das finde ich echt wichtig.
Ja. Bei uns war halt gerade die Gemeinschaft, gerade zum Essen, dann halt da. Weil meine Eltern haben sehr viel gearbeitet und so die Mittagessen und Frühstück zum Beispiel waren unheimlich wichtig, weil alle zusammengekommen sind. Man hat sich sonst über den Tag wenig gesehen. Und dann war halt noch so, dass mein Vater noch Leute mitgebracht hat aus der ganzen Welt, die bei uns gearbeitet haben, die dann auch noch an den Tisch kamen. Deswegen war das immer neben dem Essen auch super interessant, welche Leute da jetzt wieder sitzen und dir irgendwas auch erzählen aus ihrem Land. Das war halt,
ja. Aber ist es dann für dich auch so, dass das Essen eigentlich natürlich noch diese kulturelle, gesellschaftliche Komponente hat? Hey, das ist etwas, was man zusammentut, ne?
Ja.
Also,
ja. Und vor allen Dingen auch nicht unbedingt eingefleischt, so dass man sagt, das ist jetzt, habe ich auch schon mal erlebt, dass so Familie, ja, wir essen noch, dann das ist so ein Privates war bei uns halt auch immer sehr offen, dass da auch immer wieder Leute dabei waren. Mhm. Und das hat das wirklich nochmal besonders gemacht.
Mhm. Ja, das ist ein Stück was ich jetzt versuche, halt, wenn ich meinen Alltag jetzt selbst gestalte, dann auch da ein Stück weit mit reinzunehmen. Also wir laden gern Freunde, Bekannte ein, wir haben gern Gäste und sind da gern gesellig. Mit wir meine ich einfach meine Frau und ich an der Stelle. Also wir schaffen uns schon ganz bewusst auch immer die Gelegenheiten, Gastgeber zu sein, gesellig zu sein. Meine Frau macht das gern als Gastgeberin und ich stehe einfach gern in der Küche und habe dann Gründe, es irgendwie zu übertreiben. Also im positiven Sinn. Also das ist dann einfach so eine Symbiose wieder. Aber diese Geselligkeit während, beim, zum Essen, auch gern gemeinsam kochen, das ist schon so ein fundamentaler Baustein für mich, der einfach zu einer Lebensqualität dazugehört. Möchte ich echt nicht missen.
Ja, ich auch nicht. Und bei mir ist es dann halt noch neben den, also gern Gastgeber sein, auch zu Hause ist es dann so weit gegangen, dass ich jetzt ja in der Agentur, in der ich arbeite, auch jeden Mittag für die ganze Belegschaft koche.
Das ist total lustig, weil es ist wieder eine Parallele. Ich arbeite auch in der Agentur und bin da Berater und eigentlich Koch. Ich warte immer noch auf die Visitenkarte, auf der steht Berater und Koch. Also das finde ich lustig jetzt. Also wie viele Leute seid ihr? Für wie viel kochst du dann mittags?
18, 20 Leute ungefähr.
Ja. Also es ist bei mir eher die Seltenheit, weil Leute unterschiedlich Mittag machen, aber es sind auch immer schnell so 10, 12. Und es ist ein gutes Training, ne? Also da lernt man schon in kurzer Zeit irgendwie gutes Essen für viele Leute, gut abgeschmeckt, Nudeln nicht verkochen. Also finde ich einfach eine schöne Sache.
Ja.
Kann man wachsen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, meine Agentur hat es im letzten Jahr dann nicht zu einer Visitenkarte gebracht, sondern wir schicken einen monatlichen Kalender raus. Und den haben sie letztes Jahr mir gewidmet und da war jeden Monat ein anderes Rezept drauf, was dann von den Grafikern illustriert worden ist.
Ja, also ich habe diese Visitenkarte noch nicht gekriegt. Ich warte immer drauf, dass die irgendwann nochmal so spaßeshalber bei mir auf dem Tisch liegt. Ja. Aber die wissen genau, dass ich es benutzen würde und das, glaube ich, schreckt sie dann ab.
Ja, also bei uns ist es auch ein richtiges Happening, wenn Kunden da irgendwie, wenn die dann mal über Mittag da sind, versuchen die dann auch einen Platz an unserem Tisch zu bekommen mittags. Also die wissen auch von dieser das ist halt auch wieder so sozial, gemeinschaftlich für das ganze Team. Weil wir haben viele, die sind außer Haus, wir sind auf mehrere Etagen verteilt, man sieht sich nicht und mittags kommen alle zusammen. Und das schafft ein ganz besonderes Gemeinschaftsgefühl.
Ja, das sehe ich auch so. Also, und ich finde gerade im Job und im Büro ist es oftmals frappierend, wenn man sieht, manche Kollegen, die gestresst sind und gar nicht essen oder sich einfach nur irgendwelches Junkfood mittags kurz reinziehen, das kann es nicht sein. Und da bin ich auch super dankbar, dass bei mir in der Firma gerade die Geschäftsführung auch sehr, sehr food-affin ist. Das heißt, wir haben halt eine voll ausgestattete Küche, also die wirklich exzellent ausgestattet ist. Man kann auch mal komplexere Sachen machen oder eben viele Leute verköstigen. Und das auch explizit gewünscht wird, dass sich die Leute mittags Zeit nehmen für gutes Essen, dass sie zusammen kochen, dass dieser kulturelle Aspekt des gemeinsam am Tisch Sitzens nicht zu kurz kommt. Ist auch eine unheimliche Bindung, ja, und kulturformende Geschichte. Also ich finde das sehr, sehr angenehm. Ich glaube, ich würde mich sehr, sehr schwer tun, im Falle von einem Jobwechsel irgendwo in ein Unternehmen zu kommen, wo es vielleicht noch nicht mal eine Mikrowelle gibt oder gar keine Gelegenheit da ist, sich mittags da auch ein bisschen auszuleben.
Das ist auch mein Problem, aber ich kann mir es im Moment auch gar nicht vorstellen, irgendwo anders hinzugehen.
Ich auch nicht.
Vor zwei Wochen habe ich die neue Küche für die Agentur ausgesucht. Also ich habe jetzt 11 Jahre lang hier in der Agentur auf einer alten IKEA-Küchenzeile gekocht und das ging auch. Also ich habe mich da jetzt auch nie beschwert, aber wir haben jetzt Umbaumaßnahmen und da wurde eine neue Küche fällig, in einem neuen Raum, viel größer und das war schon sehr schön.
Ja, das glaube ich. Neue Möglichkeiten und macht auch gleich wieder mehr Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Nochmal zurück zu deinem Blog. Wie kommst du denn bitte auf deinen Namen?
Das ist eine gute Frage und völlig zu Recht auch gestellt. Ich habe mir damals überlegt, okay, du kannst nicht einfach drauf losschreiben, ich möchte meinem Blog eigentlich in irgendeiner Form so eine Geschichte geben, also ein Konzept mir ausdenken, dem ich folgen kann. Und das ursprüngliche Konzept hat eigentlich vorgesehen, das, was jetzt BuzzFeed im Bereich Food und anderen Bereichen auch macht, sprich mit Toplisten zu arbeiten. Ich wollte eigentlich diesen ganzen Blog damals schon mit Toplisten aufbauen und der Name leitet sich ab von High Fidelity, diesem Film mit John Cusack. Mhm. Weiß nicht, ob du den kennst, das ist so eine, ich würde mal sagen, Indie angehauchte 90er Jahre Plattenladen-Romanze. Der handelt von dem Typen, der kein Glück in Beziehungen hat und sein Beziehungspech eigentlich immer in Toplisten verschiedener Musikkünstler aufarbeitet. Ja. Und das war so die Analogie, die da dahinter stand. High Fidelity, High Foodality. Um dann eben mit Toplisten zu arbeiten. Leider habe ich das Konzept irgendwie nie richtig umgesetzt. Also weiß nicht warum. Hat dann irgendwie nicht, das Konzept hat es nicht geschafft in die Freigabe, in die Umsetzung dann. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also
eben, ja.
Läuft nicht weg, so kam es zu dem Namen.
Ja, sehr schön. Wenn ich mir deine Fotos angucke, habe ich mich ständig gefragt, isst du das noch, wenn du fertig bist mit Fotografieren oder nicht? Weil die Fotos sind so hochwertig und ausgeleuchtet und kommst du da noch zum Essen? Leicht warm noch oder ist das?
Also ich hoffe, ich enttäusche dich da jetzt nicht, wenn ich sage, dass mein Prozess da mittlerweile so optimiert ist, dass ich eigentlich für ein Foto zum reinen Knipsen, die Bearbeitung ist was anderes, zum reinen Knipsen eigentlich keine 5 Minuten brauche.
Ja.
Das heißt, von meinem Fotosetup, ich fotografiere draußen auf dem Balkon. Mhm. Das ist ein nach Süden gerichteter Balkon, der aber relativ schattig ist. Die Wände vom Balkon sind komplett weiß, das heißt, es reflektiert sehr gut. Über mir ist nochmal ein Balkon, auch die Decke ist quasi weiß. Ich benutze dann einfache Styroporreflektoren. Auf einer Seite habe meine Platten, meine Untergründe, auf die ich dann die Teller stelle. Mhm. Und dann habe ich einen externen entfesselten Blitz, der meistens in einer Ecke steht, um von hinten noch ein Spitzlicht auf den Teller zu bringen.
Ja.
Beziehungsweise der auf das Styropor gerichtet ist, das dann reflektiert und so den Teller eigentlich optimal ausleuchtet. Manchmal verwende ich noch, wenn es sehr, sehr sonnig ist, einen Diffusor, damit keine Schatten geworfen werden, damit das Licht auch nicht zu warm wird. Habe meine Standardeinstellungen an der Kamera, mache das Foto und esse dann eigentlich in der Regel auch noch ein warmes Essen.
Ja.
Ich will nicht sagen, dass das immer klappt. Also du weißt, wie es ist.
Ja,
also, man kann es dann auch verkünsteln. Manchmal gefällt es einem nicht vom Arrangement. Dann justiert man hier noch mal hier und da. Aber in der Regel dauert es nicht lange, diese Bilder zu machen. Wo es dann ein bisschen dauert, ist das Ganze auf dem Computer in Lightroom nachzubearbeiten, weil die Kürze dieser Aufnahmezeit, naja, man könnte wahrscheinlich eine bessere RAW-Qualität generieren und hätte dann in der Bearbeitung weniger Aufwand, aber so rum ist es mir lieber, als kalt zu essen.
Ja,
also, ja, und diesen Prozess habe ich halt versucht, über die letzten 2-3 Jahre vor allem ja stetig zu verbessern und auch ganz klar so meinen Fotografiestil zu finden.
Ja, ja, das sieht man auf jeden Fall. Also du hast deinen Stil gefunden. Und bei mir ist es halt auch so, ich mache die Fotos und esse dann auch relativ warm noch. Die Wärmeschublade hilft wenigstens, dass die Teller heiß sind, dass es auch noch klappt. Aber ich war mir auch zu doof, eigentlich Fotos zu machen und dann, dass es dann kalt wird. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob das irgendein Foodblogger macht. Ich habe es noch von keinem gehört. Nur wenn du halt so schön produzierte Fotos siehst, dann fragst du dich halt schon ein bisschen, ob das vielleicht auch schon mal passieren kann.
Ja, klar. Also wenn ich jetzt sagen würde, nee, das passiert nie, das wäre glatt gelogen. Also das kommt immer drauf an, auf die Tagesform, wie es mir gerade von der Hand geht. Das fängt eigentlich schon beim Anrichten an. Also wenn du ein Gericht schön angerichtet hast, dann ist das Ganze auch fotogen.
Ja.
Das ist wie in der People-Fotografie. Es ist ein unheimlicher Unterschied, wenn du ein Porträt von einer geschminkten Person machst oder wenn du ein Porträt von einer nicht geschminkten Person machst. Also das siehst du einfach von der Brillanz und der Qualität des Fotos brutal. Ja. Und so ist es, finde ich, bei der Food-Fotografie auch. Wenn du es schön anrichtest und da ein bisschen mehr Zeit verbringst, dann tust du dich leichter mit dem Ablichten, weil in dem Moment, wo ich anrichte, entsteht ja eigentlich in meinem Kopf auch schon die Perspektive. Also sprich, aus welchem Winkel möchte ich das Ganze fotografieren? Wobei sich das bei mir eigentlich immer auf 2 Positionen beschränkt. Einmal diesen Top-View von oben und einmal in so einem in etwa 45-Grad-Winkel, wenn es um irgendwelche Detailaufnahmen geht, die vielleicht aus einem Top-View nicht so sichtbar sind.
Ja.
Aber die Vorbereitung durchs schöne Anrichten, die hilft da schon auch. Ja.
Das heißt, du fotografierst dann auch eher tagsüber? Also gar nicht so, also wenn du jetzt abends Gäste hast, dann tust du dir sowas nicht an, oder?
Doch.
Wow.
Also es ist halt schon so, dass meine Zeit auch einfach limitiert ist. Also mit Familie, Fulltime-Job und Blog nebenher, irgendwo geht die Zeit einfach mal gegen Null und ich stehe jetzt nicht jeden Tag unter der Woche in der Küche, um meine Gerichte zu zaubern. Das heißt, die Produktion entfällt hauptsächlich in aufwendigerem Maße auf das Wochenende.
Mhm.
Und wenn wir da Gäste haben und die Gäste ein Menü kredenzt bekommen, dann eignet sich das natürlich super, um auf einen Schlag schnell 4 Gerichte auch für den Blog in petto zu haben. Das heißt, wenn die Leute mich kennen und ich weiß, dass es für die Gäste auch okay ist, dann wird es auch akzeptiert, dass ich mal schnell 3-4 Minuten verschwinde und Bild mache.
Ja. Ja. Bei mir auch ähnlich. Nur wie machst du das dann abends, wenn es dunkel ist, mit der Ausleuchtung? Dann machst du auch nur Blitz? Oder weil du hast ja dann Sonnenlicht und sowas gar nicht mehr als Unterstützung, oder?
Das stimmt. Das ist auch schwieriger. Also bei Dunkelheit zu fotografieren ist keine einfache Nummer. Da habe ich jetzt einen Doppelbaustrahler mir besorgt. Der hat 2x400 Watt. Also da kannst du ja auch ein Spiegelei drauf machen. und das Ding steht auf dem Balkon, leuchtet an die Decke. Und dadurch, dass die Decken und die Wände komplett weiß sind, habe ich eigentlich genug Reflektorfläche, cool. Fläche, die dafür sorgt, dass ich ein gleichmäßiges Licht habe. Mhm. Und vor diesen Baustrahler setze ich dann noch einen Diffusor, der auch so die Schärfe des Lichts, also dieses Gleißende, nimmt, was dafür sorgt, dass auf dem Essen keine großen Spiegelungen entstehen. Und mit einem indirekten Blitz gepaart sorgt das eigentlich dafür, dass ich dann ganz ordentliche Bilder machen kann. Was da hilfreich ist, wenn man sowas tut und mit Kunstlicht arbeitet, dann sollte man sich, so als Fotografietipp, eigentlich mal mit dem manuellen Weißabgleich in der Kamera beschäftigen, weil dein Baustrahler hat eine bestimmte Lichttemperatur. Die liegt irgendwo so bei meistens 2800 Grad Kelvin. Und du kannst deiner Kamera sagen, dass das Umgebungslicht genau in diesem Kelvin-Bereich spielt. Das heißt, du bist dann eigentlich schon wieder in einem sauber weiß abgegleichten, ist kein Wort, ne? Weiß abgegleicht. in einem sauberen Bereich, der einen schönen Weißabgleich liefert. Ja.
Sehr schön. Guter Tipp. Also ich bin mit meinem Fotoset noch nicht ganz zufrieden. Die Küche, ich habe eine neue Küche bekommen Anfang letzten Jahres, aber so die Fotoecke, da fehlt es noch ein bisschen. Da muss ich auch mal gucken, was ich auch mit, vor allen Dingen, was ich mit dem Licht mache. Die Halogens, die drin hängen, sind schwierig.
Ja.
Da wird nochmal nachgearbeitet.
Ist aber auch echt nicht leicht, also unter Kunstlicht zu fotografieren. Was blöde Schatten, der Weißabgleich ist schwierig. Du hast die Highlights in den Lichtern, die dir nach oben, sprich ins Ausgebrannte abhauen. Also das ist schon fieselig. Da habe ich dann in den Bildern auch immer noch einen großen Nachbearbeitungsaufwand. Also das ist einfach, das braucht seine Zeit.
Ja. Von dem, was du gerne kochst, ich bin mal durch deinen Blog gegangen, ich hätte jetzt gerne irgendwie so ein Rezept rausgeholt und gesagt, da ist aber so viel Gutes drin. Ich habe bei der Ölwahl letzte Woche, die hatte sehr asiatisch und Backen, ist ja total affin. Wo siehst du dich so? Bist du ein Allrounder oder hast du einfach sowas, was du gerne machst?
Also ich lasse mich eigentlich ungern oder ich will mich auch eigentlich ungern in irgendeine Schublade stecken lassen, weil das Faszinierende an dem Hobby ist ja, dass es so unglaublich viel zu entdecken gibt und dass es so unglaublich viele Einflüsse gibt, die man versuchen kann, kennenzulernen. Ob das jetzt verschiedene Garmethoden und Möglichkeiten sind, ob das jetzt verschiedene Länderküchen sind, ob das jetzt verschiedene technische Herangehensweisen sind, die in irgendeiner Form immer ein ähnliches Ergebnis erzielen, aber der Weg dahin ist anders. Also das ist einfach was sehr, sehr Faszinierendes. Ich würde sagen, dass meine Küche schon eher gehoben, gut bürgerlich geprägt ist, durchaus französische Einflüsse hat, was sich vor allem in meinem Butterverbrauch manifestiert. Also ich koche unheimlich gern mit Butter. Aber dass durchaus sehr viele mediterrane oder auch asiatische Einflüsse da sind. Ja, und ich da versuche einfach mit den Aromen zu spielen.
Es ist, für mich ist es auch echt schwierig, dich irgendwohin mal so irgendwie eine Tendenz irgendwohin zu sehen, weil du wirklich auch dann rezepteweise immer wieder was anderes nimmst. Du kommst dann asiatisch, dann fängst du auf einmal an zu backen. Ich habe mir gedacht, wie macht der das denn jetzt? Also der backt auch noch gerne.
Nee.
Echt nicht?
Nee, also ich bin kein Bäcker. Ich werde das auch nicht werden. Also was mich beim Backen halt einfach abschreckt, ist diese unglaubliche Anzahl an Schüsseln und Gewerk, was du brauchst und was du dann natürlich auch wieder spülen musst. Nee, also Backen ist definitiv kein Feld, wo ich sage, da bin ich zu Hause oder wo ich Ambitionen habe, mich zu entwickeln. Das Einzige, wo ich gerne backe, ist im Bereich Burger Buns, weil das muss sein. Sonst ist der Burger nichts. Aber alles andere habe ich keine großen Ambitionen.
Ja, also Ofenpfannkuchen, gerade mal so aus dem Stegreif und sowas, da waren ja schon die Pralinentart, die ist wahrscheinlich die Whisky-Pralinenkuchen. Der wird wahrscheinlich nicht gebacken, oder?
Nee, der ist tatsächlich kalt gerührt. Der wird einfach nur, da wird 500 Gramm Schokolade und ich glaube, es waren auch 500 Gramm Sahne und zur Sicherheit ist noch Butter dabei. wird erhitzt und dann im Kühlschrank fest. Und da ist nicht viel mit Backen.
Ja, okay. Also,
ja.
Bist du noch da? Du bist gerade raus.
Aus der Patisserie.
Du warst gerade kurz weg.
Bin ich wieder da?
Ja.
Gut, also mit einem gewissen Bereich oder so aus der Patisserie, finde ich, sollte man sich schon beschäftigen, weil ich koche gern Menüs und ein Dessert ist halt einfach der Endeindruck. Ja. Und da kann vorher alles gut gewesen sein. Wenn das Dessert nichts war, dann stimmt irgendwas nicht. Also ein bisschen muss man sich mit dem Bereich, will ich mich mit dem Bereich schon beschäftigen. Mhm. Deswegen gibt es eigentlich sonntags auf dem Blog nach Möglichkeit immer was Süßes.
Ah. Ja, okay, sonntags. Ja. Das ist gut zu wissen. Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich.
Oh.
Weil ich habe gesagt, der Martin ist heute nicht da, aber der Martin ist, der ist zwar in der fetten Kuh heute, obwohl sie Ruhetag hat, aber er wollte dich auch mal kurz sprechen. Ich würde ihn jetzt gerade mal hinzunehmen, wenn du magst.
Na klar, gerne.
Mal gucken, ob das funktioniert hier. Das haben wir auch noch nie gehabt. Martin? Mal. Ah, okay, verbindet sich noch?
Mhm. Mhm.
Kannst du singen?
Ah, da ist er. Guten Abend.
Guten Abend.
Hi.
Hi Martin, Uwe hier.
Hallo Uwe. Ja, hören wir uns auch mal endlich. Schön.
Das stimmt.
Ja, sind wir jetzt live? Darf ich,
du bist,
wenn ich da fragen darf?
Du bist live, natürlich.
Ah, sehr schön. Hallo Zuhörer. Ich bin hier gerade live auf dem ersten Guerilla Craft Beer Tasting in Köln. zufälligerweise auf meine Arbeit. Und ich dachte mal, ich wollte euch mal Hallo sagen, wenn ich schon die letzten Folgen nicht dabei sein konnte.
Ja gut, das ist ja arbeitsbedingt bei dir ein bisschen schwierig, aber so als kleine Überraschung, als Sidekick geht das doch gut.
Ja, sehe ich auch so. Was trinkt ihr denn heute für Bier? Habt ihr schon drüber gesprochen?
Nee, also ich habe gar nicht so richtig Bier hier stehen. Hast du irgendwas zum Stimmeölen, Uwe?
Ich habe einen Sommerdoldensud vom Riedenburger Brauhaus hier stehen.
Oh.
Also ein Summer Ale. Das sind so die letzten ein, zwei Flaschen, die jetzt noch da sind. Kennt ihr Riedenburger Brauhaus?
Ja, klar.
Ja, ja.
Das Doldensud ist super, das Summer Doldensud, da war mir ein bisschen zu leicht, also wenn man das normale Doldensud gewohnt ist, aber ich glaube für einen Sommertag, wenn man da so zwei, drei trinken will, ist es genau das Richtige.
Ja, total lecker, also ich trinke das IPA, das normale eigentlich auch ein Stückchen lieber, aber ja. Ich meine, der Sommersud wird jetzt ja nicht besser hier, also muss weg.
Ja. Wir sind gerade bei Nummer 20 angelangt, unserer Tasting-Reihe. Es ist der Wahnsinn. Wir wollten eigentlich uns zu 4, 5 Leuten treffen. Wir sind so 15 Leute geworden. Jeder hat 3 Biere mitgebracht. Plus dann nochmal das Sortiment, was wir hier haben. Plus dann nochmal so 15, 20 Sorten, die wir noch gestiftet bekommen haben. Wir trinken gerade vom Jochen Reinhardt das Arrogant Bastard Ale von der Brauerei Stone. Auf der Rückseite wird dann argumentiert, warum man einfach zu blöd ist, um dieses Bier zu verstehen, wo man es deswegen nicht trinken sollte. Und so richtig habe ich es auch noch nicht verstanden. Sie haben recht. Es ist so Bitternis in die Fresse, aber ansonsten eigentlich ganz lecker.
Okay.
Ja. Ja, Stone ist ja auch, gerade erfahren habe, die erste amerikanische Craft Beer Brauerei, die in Berlin jetzt ihre eigene Brauerei gegründet hat. Soweit ich erfahren habe gerade, was hier so gemauschelt wird. Warum ich dich darum gebeten habe, Christian, dass ich mit kurz in die Sendung darf. Ich wollte nur sagen, das ist mir eine große Ehre. Und ich wollte Ihnen noch was Kurzes erzählen. Ich nehme mal kurz vorher noch einen Schluck.
Sorry. Das Tasting läuft, man merkt's.
Und zwar habe ich recherchiert, was wir für einen Burger der Woche diese Woche machen. Und bin auf Bacon Jam gekommen und die Rezepte, die ich gefunden habe, haben mir nicht so gefallen und dann bin ich doch auf deinen Blog gekommen. Und du hattest mal mit dem Chef Hansen, ne?
Genau.
Einen Burger gemacht.
Das ja, war das der Ribs Pierre, ne? Mit Bacon Jam.
Genau, der. Und ja. Das Rezept hat mir viel, viel besser gefallen, weil die meisten auch mit Whisky gemacht werden und mit Whisky wird demnächst auch was kommen und deswegen dachte ich, mit Kaffee kommt das ja super.
Ja,
und jetzt stehen hier 30 Liter Bacon
Jam. Für eine Woche, ja?
Ja, hoffentlich reicht's.
Ja, das wird den Alex freuen, weil das Rezept ist eigentlich von ihm an der Stelle. Gut. Weil wir hatten da im Mai letzten Jahres eine wunderbare Sause bei ihm zu Hause in Stuttgart. Und haben verrückterweise den ganzen Tag durchgekocht. Da gab es dann 10 verschiedene Sachen und unter anderem eben diesen Ribs Pierre, was schon einer der coolsten Burger war, die ich so irgendwie zwischen den Kiemen hatte, weil dieses gesmokte Ribfleisch, das war toll.
Ich bin gleich wieder Hunger. Auf die Aktion mit dem Chef Hansen wollte ich gleich auch nochmal kommen. Das können wir gleich auch nochmal ausführlicher besprechen. Das fand ich sehr interessant.
Ja, wenn sich 2 Verrückte treffen, wa?
Ja.
2 Kochbegeisterte. Ja, wir machen es nicht mit geräucherten Rippchen. Das kommt das ganz normale Beef bei uns drauf. Cheddar mit drauf und karamellisierte Zwiebeln. Die haben wir eben Sortiment und jetzt noch ein Chutney extra kochen. Plus dann die Bacon Jam. Das wäre, glaube ich, hier mit unserer Logistik ein bisschen zu aufwendig. Und das denken wir, das ist so gut. Wir haben gerade so die ersten Löffel so als Tasting rumgegeben und alle sind begeistert. Die Mengenangaben haben wir ein bisschen mehr Freestyle gemacht, weil ist ja manchmal ein bisschen so mit dem Knoblauch und so, manche Inkredenzien kommen ja doch ein bisschen stärker durch, manche nicht, wenn man ein bisschen einen größeren kocht. Aber es ist was Feines bei raus.
Ja, bei 30 Litern muss man, glaube ich, schon mal ein bisschen improvisieren.
Ja, das ist improvisieren, aber du kannst es halt nicht einfach hochrechnen und das Rezept passt. Ja. Ne, dann vielleicht kommt der Essig ein bisschen anders durch oder ich habe auch immer wieder erlebt, beim Knoblauch, wenn das dann nachzieht, ne, muss man dann auch mal ein bisschen vorsichtiger sein.
Ja, das stimmt. Ja, cool, ja. Martin. Schön, dass du da warst.
Ja, schön. Ja, danke für das Rezept, Uwe. Und ja, danke für die kurze Einladung. Ja, bis auf, habt noch einen schönen Abend, einen schönen Blausch. Ich höre mir das nochmal an. Gerne.
Mach und, das. Dann noch ein Prost nach Köln und wir hören uns.
Prost zu euch und ja, wir hören uns hoffentlich auch bald wieder in der Sendung.
Okay, viel Spaß super. Beim Tasting.
Mach's ja, gut. Vielen Dank. Schönen Ciao. Abend noch.
Ciao, dir auch.
So, da sind wir wieder zu zweit. Das ging ja fast gut. Bis auf die Internetverbindung von Martin, die ein bisschen schwierig war. Hä?
Ja, war teilweise ein bisschen weg. Aber gut, so ist es halt.
Genau. Also er hatte mich heute Morgen gefragt, ob er noch rein kann, weil er hat heute über Tag extra diese Bacon Jam gekocht. Und da wollte er dir auch noch gerade Danke für sagen.
Ja, also wie gesagt, das Rezept war vom Alex an der Stelle. Ich habe es dann bei mir verblockt. Aber das hat Spaß gemacht, den Burger damit zu verfeinern. Also das ist eine tolle Sache. Das kann ich nur empfehlen.
Was war jetzt genau drin? Also was macht diese Bacon Jam aus? Ich habe mal auch eine gemacht. Ich habe jetzt was von Kaffee gehört. Das hört sich echt spannend an.
Boah, da muss ich jetzt nochmal nachschauen. Das ist ja doch schon länger her. Ich weiß, dass also der Kaffee, der bringt dem Ganzen so eine ganz fein bittere Note. Das ist toll. Wir haben geräucherten Speck drin gehabt. Wir haben ordentlich Knoblauchzehen, also wir hatten vier Knoblauchzehen auf 500 Gramm geräucherten Speck. Zwiebelzucker, 200 Milliliter kalter Kaffee, Apfelessig, Ahornsirup, nochmal einen Acetobalsamico. Und wer es mag, der kann dann noch ein bisschen Chili zusetzen. Und das gibt dann so eine schöne Melange aus süß-sauer, knoblauchig, scharf. Das ist eine tolle Geschichte.
Sorry. Irgendwie ist der Marty wieder drin. So, okay. So, jetzt war Chili, genau. Das hört sich sehr gut an. Also ich habe gerade so die Kaffeenummer, finde ich da super interessant drin. Das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Aber ihr habt auch noch ein besonderes Augenmerk aufs Fleisch gelegt, ne?
Du meinst bei dem Rib Spare als solches? Naja, es waren Rippchen. Die gesmoked wurden, ganz normal, 3-2-1, über 6 Stunden. Und das ist schon was Tolles, wenn dieses Fleisch, wenn du kein Messer brauchst, um das Fleisch vom Knochen zu lösen, und dann hast du eigentlich so ein bisschen das Pulled-Pork-Feeling. Und
der Marty kommt immer wieder rein, ich verstehe das nicht.
Vielleicht ist das Tasting nicht so.
So, jetzt haben wir hoffentlich... Witzig. Wir hätten uns jetzt einen Spaß machen können und weiter zuhören können, wie das bei denen weitergeht. Nach 20 Spielen ist das ja auch wirklich schon heftig.
Ja, ist ein ordentliches Pensum.
Ja, ich glaube, es sind noch 30 bis 40 to go, so wie ich das verstanden habe. Naja, gut.
Ja, für so ein, was haben wir heute, Dienstag? Ja, kann man das mal machen.
Ja, er hat heute Ruhetag in der fetten Kuh.
Ja, und ja klar.
Aber die anderen müssen alle morgen, glaube ich, wieder arbeiten. Ich bin gespannt. Welche Ausfälle die morgen zu verzeichnen haben. Und dieses Kochen mit dem Alex, das habt ihr letztes Jahr gemacht. Und woher kennt ihr euch? Habt ihr übers Internet? Wohnt ihr nicht so weit auseinander? Oder?
Also Alex wohnt bei Stuttgart, ich wohne bei Nürnberg. Ja. Wir brauchen so 2 Stunden nicht mal, wenn wir uns besuchen wollen. Kennengelernt haben wir uns tatsächlich über das Bloggen, über die Blogs als solches. Da sind mal hier und da Kommentare hin und her geflogen, und dann, du kennst es bestimmt, dass man dann bei manchen Leuten ganz schnell Potenzial entdeckt. Mhm. Also man weiß, da passt es von der Chemie, das ist lustig, ist kurzweilig, man ist irgendwie auf derselben Wellenlänge. Und so war es beim Alex. Und es hat sich dann so vor 3-4 Jahren alles ein bisschen intensiviert. Dann haben wir uns mal auf einem Event kennengelernt und danach immer öfter gesehen und auch gemerkt, hey, das harmoniert auch, wenn wir nicht das Netz, das Barriere dazwischen haben. Und wir haben einfach mit dem gemeinsamen Hobby unglaublich viel Spaß, können uns da ausleben und einfach Dinge tun. Ja, es stört keinen, wenn man den ganzen Tag übers Essen redet und verrückte Dinge auch mal ausprobiert. Und gesucht und gefunden. Also hat sich eine tolle Freundschaft entwickelt. Möchte ich absolut nicht mehr missen.
Ja, ich meine, man kann ja wirklich den Leuten schon mal ein bisschen auf die Nerven gehen, wenn man ständig über Essen reden muss. Aber wenn man so jemanden hat, wo man den ganzen Tag einfach immer weiter quatschen kann. Das ist echt schön.
Ach, da gibt es ganz viele Leute. Das ist ja das Schöne, dass diese Blogger-Szene jetzt nicht kleiner wird, sondern immer reichhaltiger, immer breiter. Ich glaube, das tut einfach der Essensqualität im Gesamten gut, weil natürlich auch immer mehr Leute Blogs lesen. Und ich finde, es gibt da draußen so viele fantastische Blogs, die so viel dafür tun, dass man das gutes Bewusstsein für gute Ernährung und Nachhaltigkeit gelegt wird, das ist schon eine tolle Sache. Und dann meistens sind es dahinter halt auch einfach faszinierende Menschen, ja, die es wert sind, einfach näher kennenzulernen. Das ist toll.
Ja. Und diesen einen Tag, das war jetzt im letzten Jahr, glaube ich, das letzte Happening. Das waren ja wirklich 10 Sachen habt ihr gemacht. Also es war ja auf Instagram und auf Facebook geklatscht. Ist ja ein schönes Bild nach dem anderen aus eurem Shooting.
Also ich bin am Freitag früh, Vormittag bin ich zu ihm gefahren. Dann waren wir gemeinsam in Stuttgart einkaufen. Und während dieser Einkaufstour ist eigentlich, es war kein Menü, es sind eigentlich die Gerichte entstanden, die wir am Samstag dann nach und nach zubereitet haben. Da standen wir halt von morgens 9 Uhr bis spät nachts in der Küche. Ich weiß noch, war der Tag des Champions League Finals. Das heißt, wir haben viel gegrillt, wir haben abends dann Fußball geguckt, dazu ein gutes Bierchen. Also es war einfach so rundum perfekt. Ja, also es war ein schöner, war wirklich schön.
Das hat man gesehen. Ja. Es ist auch echt schön, wenn man mit zwei und ein bisschen, ja, seid ihr unterschiedliche Kochcharaktere oder seht ihr euch sehr gleich? So vom Grund her nur?
Also ich glaube, wir sind auf alle Fälle gleich verrückt, was so die Bereitschaft anbelangt, freigeistig an Dinge ranzugehen und auch mal bewusst vielleicht ein Scheitern in Kauf zu nehmen, um einfach irgendwas Neues mal auszuprobieren. Mhm. Ich glaube, wir schenken uns da nicht viel.
Ich finde halt gerade schön, war ja auch im letzten Podcast hatte ich das erzählt, wenn du auf einen anderen Charakter halt dann auch stößt und siehst, wie der mit dem ein oder anderen Lebensmittel auch umgeht oder irgendwie du gibst dem 3, 4 Produkte an die Hand und was er draus macht. Ich finde, das ist so unheimlich spannend, dann zu sehen, was daraus entsteht und man denkt sich so, hey, auf die Idee bin ich jetzt nicht gekommen. Man ist dann so ein bisschen eingefahren oder hat einfach so seine Muster, die man so irgendwie so abgeht. Und ein anderer hat halt komplett andere Muster. Und was dann dabei entsteht, das finde ich halt schön. Und vor allen Dingen, wenn man dann 10 Gänge hat an einem Tag oder 10 verschiedene Gerichte und es ständig halt sowas erzählt, das ist ein Hochgefühl, oder?
Das ist toll. Also das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, hey, da würde ich gern einfach mal mehr draus machen, im Sinne von eine größere Öffentlichkeit dafür schaffen, dass man ganz einfach sich 5 Zutaten hernimmt und eine Handvoll Blogger auffordert, macht alle mal in irgendeiner Form mit diesen 5 Zutaten in etwa das gleiche Gericht. Und ich glaube ganz fest dran, dass man dann 5 unterschiedliche Gerichte zurückbekommt, die alle irgendwo faszinierend sind und den Horizont wieder erweitern. Ja. Also das ist eine tolle Sache.
Ich finde aber auch gerade interessant, das ist natürlich übers Netz auf die Weise auch sehr schön, aber wenn du das zusammen machst, das heißt, du stellst dich einen ganzen Nachmittag zusammen hin und jeder hat das Gleiche, wenn du siehst, wie er einfach vielleicht irgendwie besonders irgendwas schneidet oder irgendeinen Trick hat da und dazu und dadurch auch wieder ganz anderen Geschmack hat. Zum Beispiel, dass er irgendein Gewürz oder irgendein Essig besonders mit dem zusammen verwendet, wo du dann denkst, so, hey, das ist ja eine geile Idee, dass man das auf dem Weg schon sieht.
Also da konkret beim Chef Hansen war es so, wir hatten diese Rippchen gemacht, einen Teil davon haben wir für die Burger verwendet und dann haben wir überlegt, okay, was macht man zu den Rippchen ganz normal dazu? Und es war klar, wir brauchen in irgendeiner Form eine Barbecue-Soße. Und dann meinte Alex nur, aber nicht irgendeine, er hat noch eine Cassis-Barbecue-Soße. Mhm. Und das hatte ich vorher noch nie probiert. Und diese Barbecue-Soße hatte eine unglaubliche Fruchtigkeit durch diese Cassis-Beeren. Mhm. Das war fantastisch. Und dann ging es los. Dann haben wir diese Cassis-Barbecue-Soße mit einem Schuss Bourbon noch verfeinert, wodurch das Ganze einen rauchigen Geschmack bekommen hat. Und so kamst du eigentlich von der Standard-Barbecue-Soße über eine fruchtige Cassis-Variante hin zu einer Bourbon-geschwängerten Variante. Also du hattest eigentlich 3 solche Geschmacksnuancen, die innerhalb so von 10 Minuten entstanden sind. Ja. Das war toll. Und diese, weißt du, denke ich mir immer, halt diese Befruchtung, die das so einen Moment dann in sich trägt, die würde ich auch gern genau so, wie er da empfunden wurde, mal nach außen tragen und teilen. Weil ich glaube, da kann man sich einfach viel mitnehmen und auch als interessierter Food-Afficionado oder irgendwo wieder einfach für sich was mitnehmen. Es wäre schon schön, wenn man so Livestreams immer dabei hätte.
Ja. Und du grillst auch gern? Machst du ja. viel am Grill? Oder, weil das sieht man ja bei dir halt, weil man hat immer so phasenweise, hast du dann mal eine Session, wo du halt gegrillt hast. Mhm. Aber man kriegt sonst sehr wenig halt mit, wo du, ja, wie ich eben schon sagte, wo du dich zu Hause fühlst. Aber was du jetzt gerne machst, ist also Grillen.
Grillen tue ich sehr, unter anderem sehr gern. Ist schon richtig, das sind Phasen. Und das Jahr 2014 war sicher bei mir mit einem Fokus Grillen belegt. Also ich habe mich 2013 in die Materie eingearbeitet, in dem Sinn, dass ich halt viel gelesen habe, vielen Leuten auf die Finger geguckt habe und habe es dann versucht, 2014 einfach selber zu probieren und halt auf meine Art der Küche in irgendeiner Form drauf oder drüber zu stülpen. Also beim Grillen ist es ja oft so, man kommt zusammen, man hat das gesellige Moment per se schon dabei. Aber was dann passiert rein kulinarisch ist oft, entweder wird Schweinebauch in Brikett verwandelt oder man hat dünne Steaks und vielleicht irgendwo einen Nudelsalat. Aber dass man wirklich versucht, ich sag mal, Menüs oder komplexere Speisen vom Grill auch zu generieren und zu servieren, ist dann, findet man doch eher selten.
Ja.
Und das war etwas, was ich gerne machen wollte. Klar hat man immer mal wieder auch nur eine Wurst auf dem Grill liegen, aber das Faszinierende am Grillen ist für mich tatsächlich, wie schaffe ich es denn, von dieser einen Platte einen kompletten kreativen Gang zu generieren und das mit meiner Küche und dem, was ich gern mache, dann auch einfach zu kombinieren. Das war so letztes Jahr das, wo ich viel ausprobiert habe.
Und Holzkohle oder Gas?
Gas. Mhm. Ich bin da nicht festgelegt darauf, dass ich sage, okay, es gibt nur den einen Warengrill. Mhm. Ich denke, jeder Grill hat für spezifische Einsatzzwecke seine Berechtigung. Mhm. Ich kann nur leider in der Situation, wie ich gerade hier wohne, keinen Holzkohlegrill einsetzen. Sonst hätte ich sicher auch einen Holzkohlegrill darstellen.
Ja. Nee, war auch nicht so eine, was philosophisch die Frage, sondern einfach, auf was grillst du? Ich habe nämlich das gleiche Problem zu Hause, nur ein Mini-Hutzelbalkon und da passt der Gasgrill drauf, weil du kannst die Holzkohle nicht durchs ganze Haus tragen, um die wegzuentsorgen, wenn sie fertig ist. Ne?
Beziehungsweise die Rauchbelastung für die Leute, die über einem wohnen und das geht nicht. Also das kann ich im Moment nicht machen. Ich hätte furchtbar gerne einen Smoker, weil die Gerichte, die du da rauszaubern kannst, naja, die sind halt einfach super lecker und für Schmorgerichte per se habe ich eh ein großes Herz und viel übrig. Also das ist, wenn wir uns mal irgendwo wohnungstechnisch verändern, dann de facto so, dass dann hoffentlich ein Smoker irgendwie sich realisieren lässt. Also das ist die gut. Technik, die will ich mir noch aneignen,
ja. Ist doch gut, wenn man noch Träume hat.
Also, ja, aber ich glaube, die gehen einem auch nicht aus in dem Bereich.
Nee, echt nicht. Ja, ich habe im letzten Jahr, wir hatten dann zwar schon in dem Haus keinen Garten, aber wir haben 500 Meter weit weg, ist eine Gärtnerei von meinen Eltern und da habe ich mir dann auch einen Holzkohlegrill hingestellt. Man braucht ihn zwar relativ wenig, weil es ist halt schon schwierig, wenn du es am Haus hast, dann kannst du es gerade anschmeißen, draußen was machen und gerade wenn du längerfristig irgendwas auch in einem Holzkohlegrill Niedertemperatur oder sowas machst, das ist halt blöd, wenn du nicht nebendran bist. Und so sind die Einsatzgebiete dann schon eher selten. Aber ich finde schon, es hat beides was für sich. Gas oder Kohle habe ich echt. Ich würde da keinen sagen, es ist so oder so besser.
Geht mir genauso. Also gute Ergebnisse lassen sich mit beiden erzielen. Und Spaß bringen beide auch. Also im Moment schätze ich einfach die Möglichkeit, dass ich einen Gasgrill auf Knopfdruck anmachen kann. Der ist innerhalb von 5 Minuten heiß. Es geht dann doch mal fixer, als einen Holzkohlegrill anzuschüren.
Ja.
Also ich glaube, ich würde weniger grillen, hätte ich einen Holzkohlegrill dastehen.
Ja, das stimmt. Ja, leider ist das so.
Ja.
Wo wir bei den Food-Verrückten waren. Wir haben uns ja das erste Mal getroffen jetzt am Franken Food Camp im letzten Jahr. War wirklich witzig. Ich habe ja gesehen, du warst leider nur einen Tag da.
Oder? Ja, ich war froh, dass ich einen Tag da sein konnte. Also natürlich habe ich mir irgendwie in den Hintern gebissen, dass es nicht 4 Tage geklappt hat, weil allein dieser eine Tag so inspirierend und unglaublich viele Eindrücke mit sich gebracht hatte. Also das war schon großes Kino. Es war toll.
Ja, also das Abendessen war ja im Essigbrätlein. Das war natürlich ganz großes Kino. Aber auch die anderen Abende, ich habe echt, fand echt schade, dass du nicht da warst, weil da haben wir ja die Foodies dann selber gekocht und da hätte ich gerne mal über deine Schulter geguckt, was da so
abgeht. Ich fand es sehr faszinierend, weil ich habe natürlich die verschiedenen Feeds verfolgt, was da alles auf den Tisch kam. Also das fand ich schon unglaublich beeindruckend, weil eigentlich das Menü ja in quasi keiner Zeit entstanden ist.
Ja.
Mit Einkauf auf dem Nürnberger Markt dann direkt und die Umsetzung dann abends in verschiedenen Kochgruppen. 14 Gänge waren es oder so, gell?
Ich glaube das, ja. Ich weiß nicht, ich müsste das Bild auch nochmal raussuchen. Das wird ja immer mehr zum Ende hin.
Ja. Ich fand es sehr toll zu sehen, wie so eine Gruppe Verrückter, im positiven Sinne Verrückter,
ja.
was die einfach für eine Energie entfalten können. Und noch krasser war es für mich, da ich ja jetzt seit 6 Jahren in Nürnberg direkt wohne, also quasi alle Örtlichkeiten, die besucht wurden, direkt vor der Haustür habe, wie viel Neues da für mich selbst als Local Hero irgendwo dabei waren. Und es hat mir ganz massiv die Augen geöffnet, dass man eigentlich für kulinarische Erlebnisse nicht immer in die Berlins und Kopenhagens dieser Welt fahren muss. Und ich glaube ganz massiv seit dem Event dran, dass jede Region vor der Haustür unglaublich viel Spannendes zu bieten hat, tolle Menschen zu bieten hat, die es wert sind, kennengelernt zu werden. Wenn ich jetzt nur an den Arndt Erbel denke, was da alles rübergeschwappt war, oder auch den Siegfried, den Metzger, das sind ja tolle Menschen, oder auch den Andreas Genstaller, den Brauer. Das gibt es, glaube ich, überall. Und man muss sich nur die Zeit nehmen, sich auf die Socken zu machen und seine eigene Umgebung dazu durchsuchen. Und man wird unglaublich viele inspirierte Menschen finden, die die gleiche Leidenschaft teilen, die viel dafür tun, dass gutes, nachhaltiges Essen halt nicht so schnell verschwindet.
Ja. Ich hatte es auch völlig unterschätzt, Nürnberg. Also ich hatte gar keine Idee, was da überhaupt alles passieren kann. Franken war irgendwie so Bayern, ne? Tut mir leid. Man hat halt irgendwo so ein Bier und irgendwie dieses bayerische Essen, aber
ja.
Diese Weite, die das hatte, fand ich unglaublich. Also völlig unterschätzt von mir. Leider. Und die Stationen, die wir gemacht haben, waren jedes Mal unglaublich. Mir ist echt die Kinnlade runtergefallen. Du hast ja aufgezählt, wo wir waren.
Ja.
Und dann, du bist dann so positiv aufgeladen, bist du abends dann in die Küche gegangen und da ging es dann halt weiter. Viele von denen kennt man auch dann nur übers Internet. Man hat wenig vielleicht mal zusammen gekocht mit dem einen oder anderen. Und dann da einfach auch zu sehen, was passiert. Also, das war wirklich geil.
Einfach diese Energie zu spüren, die da ist. Und was aus dieser Energie dann wird. Also, wenn ich da an diese Gänge denke, an die Schweinebäckchen vom Klaus Schlemmer, das kommt mir immer wieder in den Kopf. Oder dann noch das Dessert vom Stefan Paul, das mit dem Treber aus der Brauerei gemacht wurde und dem tollen Bier.
Ja.
Wahnsinn.
Also Sabayone von das war ein Porter, glaube ich, oder?
Ja,
oder,
genau.
Dann auch dieser Treber, diesen Crumble von Treber und da waren noch Birnen, glaube ich, oder Äpfel.
Ja.
Also die Kombination war, die war der Knaller. Auch dieser Treber, überhaupt mal auf die Idee zu kommen, den dafür zu verwenden, grandios.
Das war wieder so ein Learning für mich. Wusste ich vorher nicht. Wäre ich auch nie drauf gekommen. Und da lassen sich so viele tolle Dinge entdecken,
ja.
Wenn die richtigen Leute beisammen sind.
Ja, also auch die beiden Pauls, die hatten ja dieses aus dem Norden Berlin, diesen Gang mit dem gebeizten Saibling. Ich habe es letztes Wochenende schon wieder gemacht. Ich mache eigentlich sowas sehr selten, dass ich mir ein Gericht auch öfters zubereite, aber ich mache das Gericht, ich koche das und ständig sage ich den Leuten, guck dir das an, ist das nicht geil? Ich meine, ich habe es jetzt nicht auf dem Niveau gemacht, die hatten spezielle, diese Charlotte Norden-Berlin-Style gemacht, da war, glaube ich, irgendein Schnaps mit drin, aber ich einfach zu sagen, guck dir das an, das ist rohes Eigelb, dann geröstetes Brot, Meerrettich, Gürkchen, Charlotte und selbstgebeizter Lachs oder Saibling, dann bist du fertig, das ist doch geil.
Das hatte ich bei dir, hattest du es auf Instagram irgendwo?
Ja.
Das habe ich bei dir nochmal gesehen. Also tolle Kombination. Das stelle ich mir unglaublich schmackhaft vor.
Ja.
Tolle Sache.
Ja, ich muss es auch ständig, wie gesagt, den Leuten zeigen. Das passiert mir so selten, außer jetzt so in der Everyday-Küche, dass ich so oft was nachmache, weil ich einfach, das hat mich einfach total geflasht. Das war wirklich mein Gang, der auch so einfach ist.
Es geht mir auch so, dass ich selten Gerichte habe, die, dich mehrmals in kurzer Zeit koche. Aber wenn es dann mal passiert, dann ist es irgendwas Besonderes. Ich hatte das Erlebnis jetzt letztens mit geschmorten Kalbsbäckchen. Es war eigentlich ein Sauerbraten von geschmorten Kalbsbäckchen. Mhm. Und das hat mich einfach geflasht. Und den gab es jetzt seither dreimal, immer mit unterschiedlichen Beilagen. Aber da komme ich auch nicht von los.
Ja, ich meine, es ist ja jetzt auch die Zeit dafür. Da ja. Steckt mal auf. Das ist einfach schön. Ja. Ah, so ist das mit den leckeren Rezepten. Ich wollte dich gerade noch was fragen. Das war ich habe es vergessen. Doch, genau. Wo wir jetzt dann auch bei dem Nürnberger Markt waren, gerade, dass du so viele geile Locations vor der Tür hast. Wie sieht das bei dir aus mit Einkauf? Wahrscheinlich die Lebensmittelbeschaffung ist für mich jedenfalls auch immer ein Highlight und gerade auch zu gucken, Regionales. Wie geht dir das da?
Erstmal platte Antwort, genauso. Also das Einkaufen als solches ist für mich jetzt nicht nur irgendwie eine Lebensmittelbeschaffung, Einkaufszettel raus, Zeug im Korb und wieder weg, sondern ich mag das auch ganz gern stöbern, Neues entdecken und mir dafür auch Zeit nehmen. Also das ist leider nicht immer drin, weil einfach ein Programm da ist auch. Aber wenn ich die Luft und die Zeit habe, dann nehme ich mir die auch sehr gerne. Also ich gehe gern auf die verschiedenen Märkte in der Region. Ich fahre auch gern mal ein bisschen aus Nürnberg raus, um vielleicht gerade im Knoblauchsland, also das ist die Region hier, wo viel Obst und Gemüse angebaut wird, direkt vom Hof mir Dinge zu holen. Wir haben hier einen Hof im Norden von Nürnberg, der hat ein Konzept, dass du selbst ernten kannst. Mhm. Und das ist, gerade wenn man Kinder hat, einfach eine ganz, ganz tolle Sache, weil erstens kriegen die Kinder was mit vom Gemüse, sie können selbst ernten, lernen was dabei und haben Spaß. Also toller geht's nicht. Da versuche ich schon, mir immer irgendwie die Zeit zu nehmen und dann auch sehr bewusst einzukaufen. Also ich versuche schon für die verschiedenen Lebensmittel mir möglichst optimale Erzeuger zusammenzusuchen und da immer mehr Neues kennenzulernen. Ja.
Ja. Und hast du neben jetzt Gemüse, also wie ist es, Knoblauchsland?
Ja, das ist die Region im Norden von Nürnberg, die bekannt ist für den Obst- und Gemüsebau. Das ist eine Großgärtnerei an der anderen.
Da habe ich, glaube ich, nicht aufgepasst. Aber jedenfalls bei dem Namen, beim Franken Food Camp, da haben sie es bestimmt auch gesagt. Aber das Knoblauchsland ist jetzt echt, ist mir nicht hängen geblieben.
Auf dem Weg zum Andreas Gensdaler sind wir da definitiv durchgefahren.
Ich glaube, vielleicht habe ich da kurz, bin ich eingenickt, ich weiß es nicht. Da haben sie es bestimmt im Bus gesagt.
Ja.
Und hast du auch einen Bauernhof für Fleisch oder hast du einen guten Metzger dafür oder wo beziehst du sowas her?
Also die Metzgerei Seefried, wo wir auch waren, die kannte ich schon länger, da beziehe ich öfter mal her. Dann gibt es hinter Fürth. Fürth-Nürnberg ist ja eine große zusammenhängende Region. Hinter Fürth gibt es einen Biohof, den Zacherhof. Und dort kannst du quasi den Rindern schön beim Wachsen zusehen. Mhm. Und die schlachten alle paar Wochen und haben eine entsprechende Vorbestellliste. Und da versuche ich immer wieder, mein Fleisch herzubeziehen. Auf der anderen Seite gibt es in Nürnberg aber auch noch ein, zwei Metzger, wo ich einfach weiß, dass die das Fleisch aus der Region beziehen, aus ordentlichem Anbau. Und ich muss sagen, das habe ich so noch in keiner anderen Stadt in der Ausprägung gesehen, aber das kann auch einfach mangels Wissen sein. Wir haben hier in Nürnberg das Glück, dass wir mit einer sehr aktiven Biomarktkette einen unglaublichen guten Zugang zu Bio-Lebensmitteln und auch Fleisch und Backwaren haben. Mhm. Und das sind natürlich auch sehr kurze Wege, dort in diesen Bio-Lebensmittelläden sich mal gutes Fleisch zu besorgen. Da kriegst du auch dann dein Dry-Aged-Zeug. Also das ist schon eine gute Versorgung hier.
Ist das gewachsen oder gab es das eigentlich schon immer so in der Art? Das ist
also diesen Bioladen, der feiert jetzt, lass mich lügen, entweder 20-jähriges oder 25-jähriges Jubiläum.
Okay.
Und jetzt gerade mit dem Bio-Hype der letzten Jahre ist es so, dass du eigentlich in jedem Stadtteil ein, zwei Filialen in unmittelbarer Nähe hast. Also Das ist echt toll. Und das habe ich so in anderen Städten jetzt noch nicht wahrgenommen, möchte ich mal sagen. Will nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber ich habe es zumindest noch nicht wahrgenommen.
Ja, vor allen Dingen, aber dass es 20 Jahre auch schon gibt. Ich denke, da passiert jetzt ja viel auf der Welle des Hypes. Und das ist ja auch gut. Aber bewusst so alte Bioläden,
ist schwierig. Ja, das fand ich auch sehr faszinierend. Ja. Also, dass so lange schon existiert.
Ja. Und du bist ja jetzt, das hast du jetzt leider schon lange nicht mehr gemacht. Bei dir im Blog gab es auch mal eine Cocktailphase?
Das war ich auch nie selbst. Ich habe einen Kollegen, dessen Hobby ist einerseits die Fotografie und andererseits das Cocktailmixen. Also ich kenne keine Privatperson, die eine größere Bar hat als er. Du musst dir das so vorstellen, du hast über 4 Meter ein Regal, das treppenartig angelegt ist mit 5 Stufen und diese 5 Stufen stehen voll mit Flaschen. Also da kannst du wählen aus 20 Sorten Gin und also hast du nicht gesehen. Und der Frank hat damals das mitbekommen, dass ich da einen Foodblog habe und dann sind wir ins Gespräch gekommen und habe ich ihn irgendwann gefragt, hey Frank, du fotografierst gern, du machst gern Cocktails, hättest du nicht Bock? Und das hat er dann 2 Jahre lang gemacht, dass er jeden Dienstag einen Cocktail auch abseits des Mainstream wirklich veröffentlicht hat.
Das war eine sehr schöne Serie. Das habe ich immer sehr gerne verfolgt.
Ja, fand ich auch. Es war dann halt nur leider so, dass der Blog an sich als solcher ein Foodblog war. Das heißt, die Rückmeldungen für die Cocktailgeschichten, die waren halt eher dürftig und eher mau. Und es ist klar, dass dir dann irgendwann auch ein bisschen die Motivation flöten geht. Und so war es dann halt leider nach 2 Jahren beim Frank. Und dann hat er gemeint, okay, er möchte sich da gerne zurückziehen, was aber auch total okay ist.
Ja, klar. Ja. Ich meine, da ist ja jetzt schon wahnsinnig viele Cocktails auch drin, die ja dann auch erstmal alle ausprobiert werden müssen, wenn man dann am Ende ist.
Ja, ich glaube, es sind irgendwas um die 60 der verschiedensten Sorten und kommt bei mir immer wieder regelmäßig auf den Tisch. Also, es war eine schöne Zeit.
Ja, das hat man gesehen. Und wie stehst du generell, weil ich habe es bei dir jetzt noch nicht so oft gesehen, Thema Food Pairing, was mit Wein und Bier zu deinen Speisen? Machst du dir da privat Gedanken drum, schreibst aber nicht drüber oder ist das nicht unbedingt ein Thema für dich?
Doch, ist es. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das schreibe ich auch hin und wieder in meinen Artikeln und Texten. Ich fände es im Moment vermessen und unangemessen, wenn ich Leuten Empfehlungen im Bereich Food Pairing, gerade im Bereich Wein etc. geben würde, weil dafür kenne ich mich einfach viel zu wenig aus. Das ist mein Eigenbild. Ich versuche da gerade einfach mir dieses Feld ein bisschen zu erarbeiten, einfach weil ich auch in der Lage sein will, in Zukunft mal vernünftige Empfehlungen auch auszusprechen. Und das heißt, da arbeite ich mich ein. Ich habe jetzt aber nicht die große Leidenschaft im Bereich Wein, dass ich sage, das ist jetzt etwas, wo ich das täglich hier ein Glas Wein auf dem Tisch steht. Craft Beer ist da schon was anderes.
Ja.
Also das ist durchaus etwas, was mir mehr liegt. Also ich bin jeher eher ein Biertrinker als ein Weintrinker. Da werde ich jetzt dieses Jahr, glaube ich, noch mehr tun. Und da schweben mir schon auch so einige Pairing-Geschichten einfach vor. Also ich habe jetzt ein bisschen angefangen mit einem Pairing im Bereich Bier. Ich hatte neulich eine Variante vom Carbonat Flamand, diesem flämischen Biergulasch, auf dem Blog. Ich habe mir gedacht, ich muss kein flämisches Bier verwenden, wenn wir hier in Franken respektive Bayern so viele Brauereien haben. Und habe dafür einfach einen Weizenbock genommen von einer Brauerei hier und habe da eine bayerische Variante quasi draus gemacht. Und so Sachen werden jetzt in Zukunft schon mehr kommen.
Ja, also für mich ist es auch schwierig. Ich kann über Wein jetzt nicht unbedingt so fundiert sprechen, jetzt was die von den Trauben oder von den Charakteren angeht. Ich habe halt geschmacklich irgendwie Gefühl dafür. Für mich jetzt, was ich sage, was passt, kann dir sagen, warum das für mich vielleicht gerade passt. Aber ja, ich würde jetzt der Aspekt, wirklich fundiert darüber zu sprechen, ist ein guter Punkt. Also das fehlt bei mir ein bisschen. Ne? Vielleicht habe ich auch zu früh angefangen, darüber zu reden. Aber für mich war einfach dieses Spiel von den Aromen, steht für mich so im Vordergrund. Aber vielleicht ist das fachlich auch ein absoluter Quatsch, was ich manchmal verzapfe. Ne?
Ja, ich glaube, es gibt für jede Herangehensweise irgendwo eine Berechtigung, weil ich finde es eigentlich schon ausreichend, wenn ausreichend als Begründung, warum man über etwas schreibt, wenn man sagen kann, es schmeckt mir. Mhm. Und als Person, die sich viel mit Lebensmitteln beschäftigt, hast du ja auch ein Gefühl dafür, ob etwas vernünftig produziert ist oder ob es einfach billiger Convenience-Müll ist. Ja. Also da kannst du ja abstrahieren. Und deswegen finde ich es schon in Ordnung, da darüber zu schreiben, wenn es einem schmeckt. Ich für meinen Teil, vielleicht ist das auch einfach eine Eigenart, ja. Ich habe halt einfach gern Wissen über Dinge, bevor ich drüber schreibe. Das ist, glaube ich, eher so eine Marotte von mir an der Stelle.
Ja, ich meine, du sagst ja selber von dir Perfektionist und ich finde das nicht mal
negativ. In manchen Bereichen.
Ja, ja also. Aber das würde ich schon sagen, spiegelt sich da auch ein bisschen drin wider, weil es wäre für dich ja nicht perfekt, wenn du nicht auch ein bisschen Wissen darüber hättest, auf dass du das Ganze als Grundlage setzen könntest. Ne?
Ja, und ich glaube, man muss auch immer eine gewisse Leidenschaft für etwas haben, damit man glaubhaft drüber schreiben kann. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Herz schlägt halt eher für gutes Essen als für Wein.
Ja.
Und ich schreibe viel lieber über Rezepte und über Aromenspiele da als über Wein. Ja. Und solange sich das nicht ändert, kann ich mich nie glaubhaft irgendwo hinstellen und meinen Lesern voller Inbrunst vermitteln, warum sie mir jetzt in dem Bereich vertrauen sollen, weil da draußen gibt es so fantastische Weinblogs.
Auf jeden Fall, ja.
Da mache ich lieber das, was ich gut kann.
Ja, sehr gut. Sehr schön. Ich habe jetzt meine Liste mal durchgesäppt. Ich glaube, wir haben fast alles, was ich jetzt hier drauf hatte. Ich hatte noch eine Frage. Was ist bei dir und Innereien? Kannst du dich dafür erwärmen? Ja,
wobei ich da schon vorsichtig bin. Also Innereien sind jetzt für mich nicht etwas, was täglich auf dem Teller landet und dann glaube ich eher so die, ich nenne es jetzt mal Innereien für Weicheier. Also Niere, Leber, das ist schon alles okay. Kalbsbries, ja, alles okay, aber alles so was in Richtung Herz, Hirn etc. geht, da zieht es mich nicht so hin.
Okay.
Probieren würde ich es, wenn es aus einer vertrauenswürdigen Quelle ist, weil ich glaube, man muss alles mal probiert haben.
Ja.
Aber man muss nicht zwangsläufig alles als Erste selbst anfassen, probieren. Ja. Also von daher, ja, aber keine große Leidenschaft.
Ja, ja. Also Innereien für Weicheier finde ich ja schon gut, weil ich finde, wer Innereien anpackt, ist schon mal partout eigentlich kein Weichei, weil man hört so viele Leute, die es überhaupt nicht machen, dass ich jetzt nicht von denen, die es tun, von Weicheiern sprechen würde.
Ja, nee, da hast du schon recht. Ich glaube, weißt du, ich mag diesen Gedanken, wenn man ein Tier tötet, um es zu essen, dann sollte man es bitte tunlichst A, mit Respekt tun, vorher nicht quälen und C, dann auch möglichst umfassend verwerten. Und da gehören halt Innereien auch dazu. Und das haben wir, glaube ich, in unserer Gesellschaft, die ja zunehmend durch die Industrie entfremdet wird von diesen früher eigentlich ganz natürlichen und normalen Dingen, haben wir halt ein bisschen schwieriger, da wieder normales Maß einfach hinzubekommen.
Ja.
Und deswegen ist es schon wert, sich mit dem Thema zu beschäftigen und dem Raum zu geben.
Ja.
Und an Innereien ist ja auch per se nichts Schreckliches.
Nee, eigentlich, aber ich kann dir nur ans Herz legen.
Ja.
Also ich habe auch lange damit gehadert und da war ein Koch hier auch von der A, der hat auf Facebook gefragt, der hat jetzt Hirschherz da, er bräuchte Versuchskaninchen. Habe ich direkt hier geschrien und das war mein erstes Herz und ich habe gedacht, so, das ist so. So ein besonderes Fleisch, nur Muskel, also das ist auch im Vergleich zu Niere und Leber sowas komplett anderes, dass ich echt auf Herz irgendwo hängen geblieben bin und kann das irgendwo auch nicht irgendwie in die Sparte Innerei irgendwo tun, weil es so diese Geschmacksaromen, die dann den Leuten das irgendwo so ein bisschen fies werden lassen, dabei eigentlich so überhaupt nicht drin sind.
Du, das ist eine Kopfsache.
Ja.
Das ist eine einfache Kopfsache und ich glaube, das ist, wenn ich jemanden habe, der mir das aus vertrauenswürdiger Quelle zubereiten würde, dann wäre das überhaupt kein Thema. Ich selber würde dann nur für mich nicht den Anfang machen.
Ja.
Ja, also ich würde es gerne einfach, was Herz anbelangt, dann einfach mal probieren, aber selbst machen muss nicht sofort sein.
Ja. Noch. Ja, auf jeden Fall. Also wenn du es irgendwo mal, probier's mal aus. Also ich bin begeistert.
Also meine Berührungspunkte waren da bisher auch nie komisch. Ich war vor, jetzt muss ich überlegen, es war glaube ich auch 2009 im Beaujolais in Lyon und dort gibt es eine Spezialität. Jetzt muss ich überlegen, ich glaube, die Andouillette heißt die. Das ist eine Kuttelwurst, die unglaublich intensiv schmeckt. Also das räumt dich geschmacklich einfach mal komplett weg. Da wurden wir vorher auch gewarnt, aber da war ich skeptisch. Ich habe es probiert und fand es, ich keine großen Mengen davon essen können.
Ja.
Aber es war einfach deftig lecker.
Ja.
Wie die ganze Küche da um Lyon herum. Und wenn man auf gute Würste steht und solche Sachen, dann wird man diese Region da einfach lieben. Also das war eins der nachhaltigsten kulinarischen Erlebnisse, diese Bandbreite zu sehen zwischen typischen französischen Restaurants auf Berggipfel, wo die Familien einfach hemdsärmlich zusammenkamen und dort gab es dann den besten Coq au Vin, den ich je gegessen habe. Und es war alles so, weißt du, so familiär und so natürlich, dass sich die Leute zu gutem Essen zusammengesetzt haben. Und auf der anderen Seite dann im Sternelokal zu sein mit einer sehr exquisiten französischen Küche. Es war eine tolle Reise in die Region. Ja. Sehr inspirierend. Und diese Kuttelwurst, das war schon, ich würde sagen, so das interessanteste kulinarische Erlebnis, was ich bisher so hatte.
Ja, also die Kuddeln habe ich mich auch im letzten Jahr erst richtig rangewagt. Das war in einer polnischen Wodka-Bar. Das ist in Köln gewesen. Die Hörer werden es schon mal gehört haben. Und wir saßen da und haben gesagt, komm, wir probieren das jetzt mal aus. Und das war im Grunde, es war ein Eintopf, sehr tomatig, paprikalastig. Und da waren halt einfach weiße Fäden drin, die konsistenz- und geschmacklich einfach so spätzlemäßig waren.
Ja.
Also ich habe da überhaupt nichts Abstoßendes dran gefunden und fand, aber ich habe es meiner Frau erzählt, die sagte, wie kannst du das essen? Das ist Kopfsache, ja?
Ja, genau. Der Kopf spielt da eine große Rolle. Und ja. Ich glaube, manche Menschen tun sich einfach leichter, weil sie per se eine Offenheit haben, um neue Dinge auszuprobieren. Und es sind ja nicht lang alle Menschen so offen für Essen, wie wir das sind.
Ja, wir sind schon verrückt, ja. Das stimmt.
Ja, oder einfach auch nur interessiert und wollen ja auch möglichst alles mal probieren.
Ja.
Ja.
Sehr schön. Hast du noch was, was du auf dem Herzen hast? Hast du noch irgendwelche Tipps auf die Schnelle, ein Rezept, was du noch, über das du sprechen wolltest? Oder?
Ah, ich bin jetzt mal gespannt, was nächsten Samstag uns hier erwartet. Du hast ja auch bei dem Besuch im Foodcamp Franken mitbekommen, dass wir hier eine ganz ordentliche Foodtruck-Szene haben. Mhm. Und jetzt am Samstag ist das nächste Roundup. Und es hat sich auch Tim Melzer mit einem Foodtruck angekündigt. Also das ist eine spannende Geschichte, wie sich da diese Szene entwickelt hat. Ich weiß noch genau, vor Dezember 2013 war das erste Roundup. Da waren 250 Leute in einem Hinterhof von einem Handwerksbetrieb. Und jetzt füllen sie hier einen Bereich an der Messehalle mit wahrscheinlich 10.000, 15.000 Leuten. Das ist schon krass, welchen Zulauf diese Streetfood-Szene hier und allgemein hat.
Ja.
Und das ist schon schön zu sehen. Also da bin ich sehr gespannt.
Ja, ich denke, es wird auch dieses Jahr den richtigen Boom geben. Ich meine, wir sind ja im Winter, das darf man ja nicht vergessen.
Genau.
Wir hatten letztes Wochenende in Köln auch so ein Streetfood-Festival über 2 Tage. Und das brummt und es ist draußen und scheiß Wetter. Und wenn das jetzt in den Sommer reingeht, dann wird das der absolute Knaller.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube aber auch, dass jetzt der Samstag, wenn das Wetter einigermaßen passt, einfach wieder dafür sorgt, dass selbst das Messegelände da aus den Nähten platzt. Das ist schon toll, was die hier auf die Beine stellen.
Ja. Ja. Sehr schön.
Ja.
Gut. Dann würde ich sagen, verabschiede mich von unseren Hörern und dann hast du das letzte Wort.
Das können wir gern so machen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Geht auf unsere Internetseite, kommentiert, gerade hier auch, der Uwe wird bestimmt auch nochmal drauf gucken und die ein oder andere Frage beantworten können. Ansonsten geht ihr beim Uwe vorbei, guckt euch seine tollen Fotos und tollen Rezepte an und probiert davon mal was aus. Flattert uns durch, bewertet uns bei iTunes und das letzte Wort hast du, Uwe. Vielen Dank.
Ja, Christian, auch vielen Dank für die Gelegenheit. Fand sehr, sehr schön, war für mich das erste Mal. So ein Interview hat großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass es auch für die Hörer Spaß gemacht hat und das ein oder andere Interessante dabei war. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit und bleibt kulinarisch.